manche ist es schon lange her. Aber unter Umständen erinnert ihr euch noch. Zeugnisse. Da klingt er ein bisschen der Schrecken heraus. Genau. Ja, so mag das eben auch manchmal gewesen sein. Früher in der Schule, heute für manche auch noch so ein bisschen, aber so in meiner Zeit weiß ich ja noch, auch in der Grundschule gab es noch Zeugnisse, so richtig mit Noten und sowas. Für manche war der Zeugnistag ja so wie ein Tag des jüngsten Gerichts. Zeugnisausgabe. Und gerade als Knirps, als junger Schüler oder bei uns in Westfalen sagt man Idötz oder Döpken, genau, weiß man noch sehr genau, wie groß die Aufregung ist, die erste Sorge am Anfang der Schule und dann auch einmal später für manche vielleicht vor dem elterlichen höchsten Gerichtshof. Stimmung, Nachtisch und Ferienbeginn standen für manche auf dem Spiel. Wisst ihr noch, wie sich das anfühlte? Der Tag der Zeugnisausgabe war vielleicht für manche Schüler und Schülerinnen behaftet mit dem höchsten Stresspegel im ganzen Jahr. Und was man sich dann da so anhören muss. Ich hatte das Glück, in der Grundschule zumindest ein guter Schüler zu sein. Später hat sich das etwas geändert, aber in der Grundschule hatte ich immer nicht so das Problem. Das einzige Problemfach war Schreiben. Da stand meistens eine 4. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich mache heute alles per Computer, weil ich auch heute meine eigene Schrift nicht lesen kann. Da stehen also 7 am Tag der Zeugnisausgabe da und warten darauf, dass sie aufgerufen werden. 7-mal hoffen und bangen. Aber eben nicht 7 Schulanfänger, sondern 7 kleine Gemeinden in Kleinasien, also dem westlichen Teil der heutigen Türkei. Jana, es geht, danke. Sie heißen Ephesus, Sardes, Smyrna, Laodicea, Thyatira, Pergamon und Philadelphia. 7 Gemeinden vor der Zeugnisausgabe. Am Ende stehen 5 bedröppelt da. Da ist die Versetzung gefährdet. Nur 2 werden gelobt, Smyrna und Philadelphia. Was bin ich froh, dass ich heute hier in unserem Gottesdienst über eine Gemeinde sprechen darf, die uneingeschränkt von Jesus gelobt wird. Denn das ist ja etwas ganz Entscheidendes und Wichtiges. Vielleicht das Wichtigste überhaupt, wenn man das so menschlich mal sagen darf, von Gott und von Jesus gelobt werden. Ich glaube, es gibt viele so in unserer Welt und ich glaube auch hier unter uns, die im Blick auf Gott vielleicht stärker noch von einem schlechten Gewissen getrieben werden. Die in ihrer Geschichte, in ihrem Aufwachsen, in ihrem Glaubensverständnis so ganz tief im Bauch, da wo das Entscheidende sich dann so abspielt, für das Gefühlsleben und für das eigene Bewusstsein, wenn sie an Gott denken, immer so den Eindruck haben, oh, ist irgendwie nicht so richtig in Ordnung, passt irgendwie nicht, stimmt nicht so ganz. Ich bemühe mich ja, also wie so ein Schüler in der Schule, ich versuche fleißig zu sein und zu lernen, aber wenn es dann drauf ankommt, steht da eben doch keine 1 oder 2, sondern befriedigend, ausreichend oder vielleicht sagt mancher mangelhaft. Ich kann euch dieses schlechte Gewissen nicht austreiben, aber wenn ihr es habt, wird es höchste Zeit, es von Gott euch austreiben zu lassen. Denn das ist kein vernünftiger und guter und hilfreicher Ansatz für ein christliches Leben. Von Jesus gelobt zu werden, ganz menschlich gesprochen, am Ende zu hören, dass hier ist dann von einer Gemeinde zu reden, zu hören, dass sie gelobt wird, das ist entscheidend. Und ich lese uns dieses kleine Zeugnis vor, das stammt aus dem 3. Kapitel der Offenbarung. Offenbarung ist nicht immer so ganz einfach und da sind auch einige Dinge drin, die für uns schwer verständlich sind. Die hören wir einfach mal heute weg und wir hören nur das, was wir jetzt auch mitnehmen können. Schreib an den Engel oder den Verantwortlichen der Gemeinde in Philadelphia. So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand wieder schließen. Und was er schließt, kann niemand wieder öffnen. Er lässt euch sagen, ich kenne deine Taten. Sieh hin, ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder schließen kann. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich schicke nun einige Leute zu dir, die zur Versammlung des Satans gehören. Sie bezeichnen sich selbst als Juden. Nur, dass wir es richtig hören, hier sind nicht Juden an sich gemeint, sondern irgendwie gibt es wohl Konflikte in Philadelphia und da gehören vielleicht auch Menschen aus dem alten Kontext dazu, aus der jüdischen Gemeinde. Aber es geht nicht um eine generelle Judenschelte oder Antisemitismus hier. Also, die gehören da irgendwo dazu. Sie bezeichnen sich selbst als Juden, aber das sind sie nicht, vielmehr lügen sie. Ich werde sie dazu bringen, dass sie zu dir kommen und sich vor deinen Füßen niederwerfen. Sie sollen erkennen, dass ich dich geliebt habe. Du hast dich an mein Wort gehalten, standhaft zu bleiben. Deshalb halte ich auch in der Stunde zu dir, wenn alles auf die Probe gestellt wird. Sie wird über die ganze Welt hereinbrechen, um die Bewohner der Erde zu prüfen. Ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand den Siegeskranz wegnimmt. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, den werde ich zu einer Säule machen im Tempel meines Gottes. Er wird ihn nie wieder verlassen müssen. Ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben. Und den Namen der Stadt meines Gottes. Das ist das neue Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommen wird. Auch meinen neuen Namen werde ich auf ihn schreiben. Zeugnis. Ein gutes Zeugnis an Philadelphia. Meine Frage jetzt einfach mal für diesen Moment. Bei allem, was in diesem Bibelwort auch drinsteckt, will ich mich doch konzentrieren. Warum bekommt Philadelphia am Tag des Zeugnisses so gute Noten? Um es gleich vorweg zu sagen, diese Stadt war nie etwas Besonderes. Der Name der Stadt hat übrigens nichts mit dem Frischkäse zu tun. Philadelphia ist griechisch und heißt oder bedeutet Bruderliebe. Das hat mit der Gründungsgeschichte des Königs zu tun, der einen von ihm geliebten Bruder damit auszeichnen will. Diese kleine Stadt im Westen der heutigen Türkei war immer wieder bedroht von Erdbeben zum Beispiel, das kennen wir auch aktuell. Hatte diese Stadt große Bedeutung? Nein, nie. Fehlanzeige. Wirtschaftlicher Erfolg? Auch nichts Besonderes. Ein kleines Städtchen und eine kleine Christengemeinde. Und warum bekommt solch ein Kaff eine himmlische Beurteilung, die es sogar bis in die Bibel schafft? Schauen wir näher hin. Es geht im Wesentlichen um Türen und Schlüssel und das Zweite um kleine Kraft und große Geduld. In diesem Zeugnis steht noch mehr, aber das lassen wir heute mal weg. Es geht also erstens um Türen und Schlüssel. Und das hat nun gar nichts damit zu tun, dass die Gemeinde, was die Gemeinde in Philadelphia selbst geleistet hätte. Aber es hat mit den Umständen zu tun, in der die Gemeinde lebt. Und diese Umstände sind schwierig. Die Gemeinde hat es schwer, und darauf deutet dieses Stichwort mit der Gemeinde der Juden dahin. Es scheint um auch massive Ablehnung durch die jüdische Gemeinde zu gehen. Und das tut weh, denn wir müssen uns vorstellen, in der ersten Christenheit kamen viele derer, die sich dann Christen nennen, ja aus der jüdischen Gemeinde. Und stellt euch das nur vor. In Korinth wird das, glaube ich, so beschrieben, da ist dann die Synagoge, da gehen die dann zum Gottesdienst, und im Nachbarhaus, da wohnt der ehemalige Synagogenvorsteher, da trifft sich die jüdische Gemeinde, die christliche Gemeinde. Die, die vorher also zusammengehörten, die vorher gemeinsam gebetet haben, die zusammen unterwegs waren und die in eine Familie, also richtig, in eine Familie hineingehörten. Mit einmal geht der eine dahin und die andere dahin. Das ist allein menschlich gesehen unglaublich schwierig. Und manche von uns erleben das ja auch, wenn es in der Familie solche Uneinigkeiten gibt, worüber auch immer, aber auch in Glaubensfragen. Wenn man dann unterschiedliche Wege geht, ist das gar nicht so ganz einfach. Wie schön, wenn es in den Familien dann trotzdem irgendwie freundlich klappt, aber es ist schon eine ziemliche Herausforderung. Viele der ersten Christen waren jüdischer Herkunft, und da geht mit einmal der Riss mitten durch. Und es gab natürlich auch Konflikte mit der Umwelt, auch der römischen Religionspolizei. Die Weigerung, den römischen Kaiser zur damaligen Zeit auch als Gott zu verehren, war nicht ganz ohne. Und Christen werden dann eben auch verfolgt, vor Gerichte gestellt und auch staatlich benachteiligt, manchmal sogar bis hin zur Lebensverfolgung. Es war schwer, eingequetscht zwischen der jüdischen Gemeinde und der römisch-religiösen Öffentlichkeit. Aber Jesus hat diese kleinen Leute, diese kleine Gemeinde ungeheuer stark gemacht, hat ihnen innere Ruhe und einen aufrechten Gang geschenkt. Und so sind sie hier in Philadelphia nicht unter dieser doppelten Belastung zusammengebrochen. Und das tut er immer, immer wieder. Und er tut es, wenn es nötig ist. Ich erinnere daran, dass wir vor einigen Wochen ja unseren Gottesdienst hatten hier zum Gebet für verfolgte Christen. Und da haben wir von Christen gehört in Indien ist da dran und in, na, was war das? Somalia. Keiner von uns wünscht sich ja solche Verhältnisse. Und ich finde es immer wieder spannend zu entdecken, wie doch diese Menschen mitten in ihrer Not gestärkt und ermutigt werden von unserem großen Gott. Wir würden uns natürlich wünschen, dass Stärkung und Ermutigung so aussieht, dass alles gut wird. Das ist es bedauernswerterweise nicht so einfach. Aber Jesus ist da. Er gibt diese innere Ruhe. Und diesen aufrechten Gang, immer dann, wenn es nötig ist. Und was da geschieht, deutet Jesus hier mit dem Bild der Tür. Er sagt, ich bin es, ich schließe Türen zu und niemand kann sie öffnen. Und ich schließe Türen auf und niemand kann sie wieder zusperren. Ich tue das, sagt Jesus. Und das bedeutet, Jesus schließt Türen, um andere zu öffnen. Und wie viele Türen hat er schon geschlossen? Aber wenn er Türen fest verschließt, dann gibt es bei ihm viele andere neue. Verschlossene Türen, das ist ja ein unangenehmes Bild. So viele Hoffnungen, die sich nicht erfüllt haben. Hoffnungen auf einen anerkannten Platz in der Gesellschaft. Hoffnungen auf ein harmonisches Familienleben vielleicht. Jesus schließt manchmal Türen und wir können es beim besten Willen nicht verstehen. Aber er schließt die Türen nicht ohne jeden Sinn, willkürlich oder gar bösartig. Er schließt, um anderes aufzuschließen. Das gilt hier für die Gemeinde. Aber an der einen oder anderen Stelle darf man das, glaube ich, auch persönlich hören. Wie schmerzhaft ist das, wenn Türen verriegelt und verrammelt sind? Ganz persönlichen Bereich. Vielleicht die Hoffnung auf einen Lebenspartner oder Lebenspartnerin, mit denen man getrost und fröhlich und aufrecht miteinander gehen kann. Für manche vielleicht die Hoffnung auf ein eigenes Kind, ein erfolgreiches Studium oder auf ein etwas leichteres, heiteres Gemüt, auf Freundschaft, auf Anerkennung. Warum nur? Warum mutet er mir für mein Gefühl harte und schwere Zeit zu, in der nichts zu gelingen scheint? Warum? Und das gilt auch für ganze Gemeinden. Die Hoffnung auf Wachstum, die Hoffnung auf innere Einmütigkeit, die Hoffnung auf Unterstützung von anderen, die Hoffnung, dass sich Menschen, die im Glauben aufwuchsen, eben auch für Jesus öffnen. Und wie schmerzhaft ist das, wenn Türen verriegelt und verrammelt bleiben? Jesus schreibt den Christen in Philadelphia ins Zeugnis: Das tue ich manchmal. Ich lasse den Widerstand zu. Ich erlaube es, dass Hoffnungen, gute Hoffnungen, so enttäuscht werden. Ich verschließe Türen. Aber das tue ich, um andere zu öffnen. Eine Tür öffnet er auf diese Weise zu großem inneren Wachstum, zur Reifung, sodass wir nicht oberflächlich bleiben, sondern Tiefe gewinnen. An seiner Hand zerbrechen wir nicht vor verschlossenen Türen, sondern wachsen in die Tiefe. Vor ein paar Tagen las ich einen kleinen Artikel über in der Welt, also einer ganz weltlichen Zeitschrift, Zeitung. Und das war tatsächlich so überschrieben, also sinngemäß: Wie können schwere Erlebnisse, und dazu gehören ja so verschlossene Türen, zerbrochene Hoffnung, wie können die dies bewirken, dass wir innerlich reifer und standfester werden? Das schreibt eine Zeitung. Das ist das, was Jesus hier auch meint. An seiner Hand zerbrechen wir nicht, sondern wachsen in die Tiefe. Ohne verschlossene Türen gibt es vielleicht kein richtiges Wachstum. Erst vor ihr und vor ihnen entwickelt sich unser Charakter. Erst dort werden wir wirklich reifen. Ohne verschlossene Türen täuschen wir uns so gerne über das, was uns trägt. Wir meinen dann, wir könnten auf unsere Fleiß, unsere Begabung, unsere guten Beziehungen, auf unsere Gefühle, auf tolle Gemeindestrategie oder schlicht auf unser Geld uns verlassen. Die verschlossene Tür gibt uns Unterricht. Sie lehrt uns, dass es am Ende nichts anderes gibt als Jesus und nichts anderes nötig ist als er allein. Und eine andere Tür öffnet er der Gemeinde in Philadelphia, mit der sie niemals gerechnet hätte. Er fragt: Von wem könnt ihr euch am allerwenigsten vorstellen, dass er sich dem Glauben öffnet? Wer leistet den härtesten Widerstand? Nun, sagen die Christen in Philadelphia, das sind die ehemaligen Freunde, die jetzt die erbittertsten Feinde sind, die aus der Synagoge gleich daneben an, so groß ist Philadelphia ja nicht, gleich gegenüber. Sie sind knallhart und legen uns ständig Steine in den Weg und schmeißen uns Knüppel zwischen die Beine. Da gibt es keinen Zugang. Und dann sagt Jesus: Ich öffne Türen, und meint nicht, sie könnten von Menschen und menschlicher Willkür verschlossen bleiben. Ich schicke sie zu dir. Sie werden auf Knien Gott preisen und bekennen, wie sehr der gütige Gott euch liebt. Ein tolles Bild. Da geht es jetzt nicht um Recht haben sondern dass Philadelphia die Gemeinde mit einmal entdecken kann, selbst die bittersten Feinde werden mit einmal zu Brüdern und Schwestern. Und gemeinsam beten wir diesen Gott an. Von wem könnten wir persönlich uns das heute am wenigsten vorstellen? Wo haben wir das Gefühl, uns schon so lange die Zähne auszubeißen? Die offene Tür, das ist im Neuen Testament immer das Bild für den Zugang zu Menschen, die dem Glauben fernstehen. Ja, vielleicht sogar feindlich gegenüberstehen. Und Gott öffnet die Tür und das Harte wird weich und das Feindliche der Feindliche zugänglich. Jesus tut es. Und er tut es für die, die verschlossene Türen ertrugen und nun sehen, es war nicht sinnlos. Unser Beten und Hoffen, unser Freundlichsein, unser Standhalten. Jesus nahm mir und uns etwas. Er enthielt mir etwas vor, aber er hat mir dafür anderes Großes geschenkt. Er ließ uns vor verschlossenen Türen stehen und dagegen hämmern und eröffnete Türen, an die zu klopfen wir nicht zu denken wagten. Der spöttische Kollege, die so fest überzeugte Atheistin, das Kind, das sich früh abgewandt hat, die Nachbarn, denen alles Fromme völlig am A vorbeigeht. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Jetzt ist es soweit. Jesus verschließt und Jesus öffnet Türen. Einen kleinen Nebenblick. Vielleicht habt ihr bisher immer gedacht, Jesus ist der Türöffner. Das gewiss, aber er ist auch Türverschließer. Und das heißt, er hat die Schlüssel, er allein. Der große Hausverwalter im königlichen Palast bekommt als Zeichen seiner Autorität einen goldenen Schlüssel. Er kann durch jede Tür gehen, er regelt jeden Zugang, lässt hinein oder schickt weg. Er hat die Schlüsselgewalt. Lass uns das einfach hören. Jesus hat die Schlüssel, nicht wir. Jesus hat die Schlüssel, nicht der Widersacher, nicht der Feind. Jesus. Wo Türen zufallen oder aufgehen, da hat er es getan. Wir haben nicht die letzte Autorität über unser Leben. Wir als Gemeinde haben nicht die letzte Autorität über unser Geschick. Wir haben nicht die letzte Kontrolle. Die Türen schließen sich von der anderen Seite und sie öffnen sich von der anderen Seite. Es ist nur wichtig, dass wir wissen, er, der die Schlüssel hat, hat selbst einmal die Erfahrung gemacht, was es heißt, wenn Türen sich schließen. Menschen, die sich ihm entzogen, die ihm die Treue aufkündigten, ihn verrieten und im Stich ließen. Er kennt die verschlossene Tür, als er in einem Garten nicht mehr konnte und nicht mehr ein- noch auswusste, Vater im Himmel, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber die Tür blieb verschlossen. Er kennt die verschlossene Tür, die letzte verschlossene Tür, ein solides Grab mit einem fetten Felsbrocken davor. Und er weiß, wie es ist, wenn Gott dann Neues aufmacht. Das Schloss knackt und Größeres tut, als die Welt je gesehen hat. Der, der die Schlüssel hat, ist erfahren mit verschlossenen Türen. Er kennt das und fühlt darum tief mit uns mit. Er kennt das und seine letzte Absicht sind die offenen Türen, die er für uns im Sinn hat. Seine letzte Absicht ist eine große, offene und nicht eine verrammelte Tür. Und wenn dir jetzt das eine oder andere durch den Kopf geht oder ins Herz und es schwer wird, wenn du im Blick auf deine Lebensgeschichte oder auf Menschen den Eindruck hast, da ist was verschlossen, da ist was zu und ich weiß gar nicht, wie das aufgehen könnte, dann wollen wir gucken auf Philadelphia. Dann wollen wir hingucken und sagen, Jesus, du hast dieser kleinen und so schmalen Gemeinde etwas geschenkt, was sie selber nie so richtig vermutet hat. Denn es geht als zweites eben um auch die kleine Kraft und die große Geduld. Und damit sind wir bei dem Teil des Zeugnisses, das den inneren Charakter dieser Gemeinde beschreibt. Warum bekommt diese kleine Gemeinde so ein glänzendes Zeugnis? Warum fehlt hier jede Kritik, jeder Tadel, jeder Aufruf, es doch besser zu machen? Drei Schulfächer bieten sich da an. Das erste Schulfach, Physik. Physik handelt von Kraft. Sie beschreibt, wie Kraft wirkt. Also ich bin kein Physiker, erlaubt mir, dass ich das jetzt sehr simpel sage. Aber in der Physik wird beschrieben, wie Kräfte sich entfalten, wie sie wirken, wie sie aufeinander wirken. Und von Philadelphia heißt es, du hast eine kleine Kraft. Im Griechischen steht hier ein nettes Wort. Hier steht, also wir kennen das, wir kennen Dynamik, Dynamis, das ist Kraft. Dynamit kennen wir, das ist das griechische Wort für Kraft. Und dann steht hier Mikro, und Mikro heißt klein. Die Philadelphia sind Mikrodynamiker, Menschen der kleinen Kraft. Oder eine Gemeinde der kleinen Kraft, besser so. Echte Mikrodynamiker. Das klingt jetzt tatsächlich nicht so toll. Kleine Kraft, das heißt, ihr seid nicht so viele. Kleine Kraft, das heißt, ihr seid nicht überdurchschnittlich begabt. Kleine Kraft, das heißt, ihr seid vielleicht nicht einmal besonders schlau, halbwegs vermögend oder beliebt. Ihr habt nur eine kleine Kraft. Mit Kraft kann man Arbeit verrichten. Kraft ist Voraussetzung von Wirksamkeit. Kleine Kraft, das ist unsere Logik, bedeutet kleine Wirksamkeit. Das ist eigentlich gerade nicht so etwas, was auf ein gutes Zeugnis schließen lässt, so eine gute Note. Aber das Erstaunliche ist, Jesus sagt das völlig ohne Kritik. Hier kommt bei Jesus kein Aber. So nach dem Motto, naja, jetzt ist das auch so, aber im nächsten Schuljahr. Es ist hier absolut keine Kritik enthalten. Jesus scheint erstaunlicherweise eine kleine Kraft für kein Problem zu halten. Die Note auf dem Zeugnis lautet kleine Kraft. Die Konsequenz ist aber eben keine Empfehlung für das nächste Schuljahr Krafttraining. Es gibt auch keine Warnung, Versetzung gefährdet. Eine kleine Kraft zu haben scheint okay zu sein für Jesus. Und es ist auch kein Grund zu sagen, jetzt könnt ihr nicht länger eurer Mission, eurem Auftrag gerecht werden. Nein, es ist wohl genau das passende Gegenstück zu der Einsicht, dass Jesus die Schlüssel hat. Seine Schlüsselgewalt und unsere kleine Kraft scheinen wunderbar zusammenzupassen. Und ihr Lieben, so funktioniert Gottes Herrschaft immer. Es geht um die Umkehrung unserer so selbstverständlichen Werte. Hier zählen die Schwachen und schwächeln die Starken. Im Film heißt es, möge die Macht mit dir sein. Bei Jesus heißt es, oder Paulus sagt es so, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jesus sagt, das ist schon okay, ihr Mikrodynamiker. Wir sagen dann, ohne dich können wir nichts tun. Physik, Kraft, das erste Schulfach. Das zweite Wortkunde, also irgendwie Sprache. Du hast mein Wort bewahrt, sagt Jesus hier über diese Gemeinde in Philadelphia. Die Gemeinde mag eine kleine Kraft haben, aber sie hält mit Eifer fest an Gottes Wort. Sie bewahrt es. Sie hält es wie Maria in der Weihnachtsgeschichte, von der es heißt, sie habe alle die Worte der Engel und Hirten in ihrem Herzen bewegt, immer und immer wieder. Und damit kommen wir dem Geheimnis der Gemeinde ein Stück näher. Gemeinde, die Jesus lobt, von der heißt es, sie liebt das Wort. Sie hört das Wort, sie forscht im Wort, sie vertraut dem Wort, sie gehorcht dem Wort, sie achtet das Wort Gottes natürlich höher als alle anderen Worte, die ihr Herz und Verstand beanspruchen. Ich sage das jetzt mal vor allen Dingen im Blick auf die Jüngeren unter uns, auch die Konfis, die da oben sitzen. Mit Bibel und so können die Jüngeren häufig nichts mehr so richtig anfangen. Da spielen dann Lieder eine größere Rolle oder irgendwie sonst was. Das ist ja ganz nett, aber es ist keine Grundlage für ein Leben und für ein Glauben. Da kann man sein eigenes Gefühl mit beleben lassen und kann dann singend durch den Tag damit gehen, aber es hält nicht. Es hält und trägt nicht für ein langes Leben. Philadelphia hat es begriffen. Was hält und trägt, ist tatsächlich sein Wort. Das offene Ohr und in unser Hinhören und zu sagen, das will ich jetzt ernst nehmen. Darauf will ich mich ganz und gar einlassen. Und das Wort, es ist das Wort derer, die uns Jesus bezeugen, zum Beispiel in der Bibel. Nicht nur da, aber eben auch da. Und darum können wir auch sagen, Gemeinde, die ein gutes Zeugnis Christus kriegt, ist die Gemeinde, die Jesus liebt, sie auf ihn hört, ihm vertraut, ihm gehorcht und auf ihn mehr achtet als auf alles andere, was in dieser Welt und in unserem Leben eine Rolle spielen mag. Wenn er ruft, kommt sie. Wenn er sie sendet, dann geht sie. Wenn er ihr Menschen zeigt, die ihn brauchen, kümmert sie sich. Wenn er sie herausfordert, dann wagt sie Dinge, die sonst nie in Betracht kämen. Wenn sie Mangel spürt, liegt sie ihm in den Ohren. Und wenn er ihr etwas zusagt, nimmt sie es für bare Münze. Wenn er sie bremst, dann geht sie keinen Zentimeter weiter. Ihn lobt sie, feiert sie, betrachtet sie und erwartet ihn. Sie feiert in der adventlichen Stimmung: Komm zu uns, Herr. Das ist es, was wir uns wünschen, mehr als alles andere. Sie hält sein Wort im Verstand und im Herzen. Das geht auch mit der kleinen Kraft, das Wort bewahren. Und darum lautet die Note auf dem Zeugnis, das Wort bewahrt. Und das letzte Fach ist Kommunikation. Kleine Kraft, Geduld bewahrt und gehalten und das, was sie im Herzen trägt, wenn auch mit kleiner Kraft, nicht verheimlicht. Sie haben sich nicht versteckt, den Namen Jesu nicht verleugnet. Sie haben es einfach nicht lassen können. Vielleicht ging es ihnen wie uns mit der Vision, die Jesus uns gegeben hat. Fürchtet euch nicht, redet und schweigt nicht. Die Leute in der Stadt Philadelphia wussten, das sind Jesus-Leute. Die Leute in der Stadt hörten es wieder und wieder. Denn die Jesus-Leute hörten nicht auf, von Jesus zu erzählen und in die Gemeinde einzuladen. Sie zahlten dafür durchaus einen hohen Preis, wir haben es am Anfang schon bedacht, bedrängt von den Römern, verspottet von den alten Freunden und manchmal in Gefahr für Leib und Leben. Sie zahlten unter Umständen einen hohen Preis und das nennt Jesus hier Geduld. Im Griechischen heißt das Geduld darunter bleiben. Also gemeint ist so ein Joch, etwas Schweres, was man trägt. Nicht ausbrechen, es nicht willkürlich ablegen zu wollen, sondern darin den Auftrag zu sehen, es hat mir jemand aufgelegt und wenn ich es trage, wird es zu einem Ende kommen, das gut ist. Drunter bleiben. Ich finde es erstaunlich, die so wenig Kraft haben, die Mikrodynamiker, die halten diese Belastung aus. Sie brechen nicht zusammen. Sie halten Stand und bleiben beständig. Sie können dem Druck widerstehen. Das ist wahre Geduld. Nicht zusammenbrechen, nicht aufgeben. Solche Gemeinden wachsen bis heute. Es ist ja merkwürdig, dass die großen, stolzen Kirchen oft wanken und schrumpfen, aber die kleinen, verfolgten, die Armen wachsen. Wir haben es, wie gesagt, vor einiger Zeit ja auch besonders gehört. Das Wort bewahren, den Namen nicht verleugnen, im Gegenteil, den Namen Jesu bekennen und aussprechen, öffentlich bepreisen und bekannt machen. Es ist ja der Name, der Rettung und Leben verspricht, für heute, für morgen und für die Ewigkeit. Es ist der Name des großen Arztes, dessen, der mein Leben wieder so auf die Spur bringt, dass ich nicht verhaftet bleibe mit der falschen Vergangenheit, sondern neu zugehen kann auf Gottes große Zukunft. Es ist der Name, der wirklich Hoffnung verteilt und bringt für ein Leben, das manchmal im Dunkel zu zerbrechen droht. Und fast widersinnig in unseren Tagen, es ist der Name des Friedenskönigs, so ja die Botschaft auch im Advent. Wir haben eben den 80. Psalm gehört und ich habe gedacht, der hätte jetzt auch heute geschrieben sein können. Ein Wort, das immer neu wieder seine Aktualität entfaltet, dass Jesus da hinein Frieden bringt, wo menschlich gesehen alles den Bach runtergeht. Es ist der Name des Seelentrösters und Herzensstärkers, um diese alten Worte zu nehmen, des Freudenmeisters. Das geht auch mit kleiner Kraft, diesen Namen zu bezeugen. Und als letztes, in allem, was uns zurzeit beschäftigt, soll und muss das die zentrale Frage sein. Wenn wir eines Tages vor der großen Zeugnisvergabe stehen, was wird dann sein? Das gilt ganz persönlich für jeden Einzelnen und Einzelne von uns. Aber hier im Bibelwort ist ja die Gemeinde angesprochen und nicht der Einzelne. Es wird dann nicht darum gehen, ob wir persönlich ins Reich des Vaters versetzt wurden. Darüber ist längst entschieden für Christenmenschen. Aber es geht darum, ob wir ein Zeugnis bekommen und der Herr zu uns sagt, gut gemacht, du treuer Knecht Gemeinschaft Ratzeburg. Du hattest eine kleine Kraft, so manche Schwächen und manchen Mangel, ja, aber du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen in der Stadt nicht verleugnet. Du warst eine Gemeinde von Mikrodynamikern mit großer Geduld. Du hast mitgeholfen, mein großes Volk zu versammeln. Ich habe dir manche Türen verschlossen und das tat und tut weh. Und dann habe ich Türen geöffnet, von denen du nicht zu träumen wagtest. Und nun nimm Platz, deinen Platz ein im himmlischen Jerusalem. Dort wird man von Philadelphia erzählen, aber auch von dir. Man wird dein Zeugnis lesen und erkennen, du warst eine Jesusgemeinde, treu und beständig. Also, ihr lieben Mikrodynamiker und Jesusleute, seid gewiss, getrost und bleibt bei unserem Herrn. Amen.